Astra, Collada Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke. Astra, Collada Astra, mit Hödmann und Horeis. Die Nummer 1.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und everyone in between. Ich bin's, Hauke Horeis. Neben mir sitzt
Daniel Hödmann. Ich war gerade auf Tour mit Bibi und Tina und bin wieder da. Es ist der 31.3. und es ist Folge 105. Man glaubt es kaum, ihr hört Astra Collada. Und mit Bibi und Tina war es einfach mega.
Kann Bibi jetzt hexen?
Ob Bibi jetzt hexen kann? Ja, sie hat mir Amadeus unter den Arsch weggezaubert. Oder reitet sie auf Sabrina?
Ich weiß nicht, wer auf Sabrina und auf Amadeus reitet. Aber ich kann sagen, dass das wirklich eine sehr süße Tour war, weil irgendwann stand so ein vierjähriges Mädchen vor dem Merch, stand mit den größten Augen, die ich wirklich in meinem ganzen Leben gesehen habe, guckte mich an und sagte, so, jetzt sag doch mal, kann Bibi wirklich hexen und nicht lügen?
Und du?
Ne, und ich habe dann gesagt, so, wenn du fest daran glaubst, dann kann Bibi hexen. Und da hat die Mutti mich angeguckt, hat mit dem Kopf genickt und das war die richtige Antwort. Und auch süß war, wir hatten Merch-Produkt, das war halt so ein Songbook für Klavier und für Gitarre. Und das haben relativ viele gekauft tatsächlich, das was ich sehr cool fand. So. Und jemand kam halt so ein kleines Mädchen an und sagte dann so, ja, ich würde gerne dieses Songbook haben, denn ich bin Klavierspieler. So, dann bin ich hinten rum, hab das geholt, hab mich dann zugeknickt und hab gesagt so, voll cool, dass du das kaufst, aber du bist kein Klavierspieler, du bist eine Klavierspielerin. Und zwar eine verdammt gute. Und vielleicht bist du sogar irgendwann später noch was ganz anderes. Und in dem Moment guckte mich die Mutter an und ich dachte, jetzt krieg ich von der Mutter einen auf den Sack, weil ich das gesagt habe. Und die Mutter so, da hast du dich aber gerade noch mal gerettet. Wegen den In-Between im Endeffekt.
Ja.
Und das fand ich sehr, sehr cool von der Mutti,
muss ich sagen. Ich bin unfassbar überrascht, dass du so cool bist mit Kids.
Ey, das war, das Herz ging auf.
Cool mit Kids.
Cool. Ja, cool mit Kids.
Daniel Hödmann ist cool mit Kids.
Ja, weil die alle süß waren. Das waren so Knulli-Kiddies waren das alles.
Und gab es irgendwelche In-Betweens, also irgendwelche Sachen, irgendwelcher Gossip, gab es irgendwie abends Bibi und Tina?
Da würde ich auch keinen Gossip erzählen.
Ach so, aus dem Berghain rausgeholt.
Nee, weil Bibi hört, oder was, Tina, ja, das haben sie immer gewechselt. Nee, Bibi auf jeden Fall hört jetzt unseren Podcast.
Weil du ihr gesagt hast, dass wir den Podcast Nummer 1 haben in Hamburg.
Nee, ich habe gesagt, dass ich einen Podcast habe und am anderen Tag ist sie angekommen und hat gesagt, dass sie 3 Folgen gehört hat.
Ist nicht wahr.
Ja, mit Oerding hat sie gehört, mit Swiss und den anderen habe ich schon wieder vergessen. Das fand sie total gut. So, und darum sage ich nichts Schlechtes. Ich kann auch nichts Schlechtes sagen über Bibi und Tina. Crew cool, Cast cool, super Tour.
Du kommst auf jeden Fall glücklich wieder hierher.
Ja, ich bin auch total glücklich. Ich würde auch jetzt sofort wieder 2 Wochen weg. Ich ganz ehrlich bin, ich würde sofort wieder auf Tour fahren. Safe.
Ach, schön. Wir sind heute nicht alleine in der Astra-Stube. Wir haben uns wieder einen weiblichen Gast an den Start geholt und wir begrüßen heute mit offenen Armen Christina Klein von Hanseatic Help, die heute sogar schon das 2. Mal da ist.
Und nicht betrunken ist.
Jawohl, hallo.
Warst du beim letzten Mal betrunken?
Nee, das aber weiß sonst, ich gar nicht mehr so genau.
Die Hanseatic Help-Leute sind doch immer betrunken.
Das stimmt.
Das heißt auch immer, wie betrunken seid ihr denn oder nicht?
Stimmt, das haben wir irgendwann mal eingeführt. Ja, und ich dachte, das haben wir schon auf dem Deichbrand 2017. Oder 2018 eingeführt. Als jetzt haben wir schon wieder so eine Situation, wenn Leute von Hanseatic Help das wieder hören, dann führen wir sofort ein, dass sie halt alle besoffen sind. Wie scheiße ist das? Und es fällt wieder meiner.
Fängt ja super an hier. Ja.
Richtig, es fängt.
Ich werde nie wieder eingeladen. Also ich darf nie wieder kommen wahrscheinlich. Die sagen dann nächstes Mal, nee, wir schicken jemand anders. Das leitet immer so, wenn Christina kommt.
Du hattest nur einen Job, Christina. Du solltest uns einigermaßen seriös an Mann und Frau und in between bringen. Und was passiert? Da kommen die alten Kamellen halt wieder. Von den alten Festivalgeschichten. So. Und man kann halt sagen, Hanseatic Help, wir müssen ja nicht so viel über Hanseatic Help sprechen, weil ich glaube, ein Großteil der HörerInnen, die wir halt haben, kennen wahrscheinlich auch schon Hanseatic Help, weil ihr euch jetzt in den letzten Jahren einfach hart durchgesetzt habt und durchgebissen habt. Und jeder weiß, dass ihr an der Elbstraße Nummer 268.
Ich glaube 65 oder 69. Jetzt darf ich schon wieder nicht kommen nächstes Mal. Ich glaube 265. 265.
Christina Klein, du hattest nur einen einzigen Job. Du solltest Hanseatic Help seriös rüberbringen und sagen, wo wir eigentlich sind.
Sieht man aber, wenn man da vorbeifährt.
Ich wollte gerade sagen, das sieht man.
Deshalb, Hanseatic Help in 2 Sätzen zu beschreiben ist:
Wir helfen Menschen, die Hilfe brauchen mit Sachspenden. Und wir helfen Menschen, die gerne helfen wollen, Platz zu finden, wo sie helfen können.
Ihr habt euch gegründet damals 2015 zur großen Krise. Refugees wart in den Messehallen, habt dort im Prinzip eigentlich genau das Gleiche gemacht, was wir widerfahren haben mit unserem Gast Chris Lemke, genau. Der, sagt dir der junge Mann was? Chris Lemke?
Sag nochmal einen Satz dazu.
Hilfe für die Ukraine, die sich am Oberhafen befinden und auch gerade für die Ukraine Sachspenden einsammeln, also Medikamente und Hygieneartikel und Babynahrung. Vor 3 Wochen haben die angefangen damit. Mhm. Zusammen mit dem großartigen Lars Ide haben die dort so eine große Lagerhalle an den Start gebracht und sammeln diverse Sachen, um sie dann in den LKW rein zu befördern, der dann direkt in die Ukraine fährt. Und das ist halt auch aus so einer Nacht- und Nebelaktion. Wir brauchen ganz viel Platz, wir brauchen ganz viel Hilfe und auf einmal war dann das Wochenende da und du hast halt einfach super coole, super viele Leute, die halt mit angepackt haben, geholfen haben, so scheißegal und los geht's. Und wir haben halt unfassbar viele Menschen gehabt, die auch gesagt haben, ey, wir haben hier noch Klamotten und dann war immer so, ja, Klamotten und so, das nehmen wir eigentlich gar nicht mit, wir schicken euch mal rüber zu Hanse Arctic Camp, ich glaube, die haben gleich offen.
Die haben wir dann wieder weggeschickt,
genau,
weil wir auch gerade keine Klamotten annehmen. Ja, aber
ihr nehmt gerade keine Klamotten an, warum?
Also bis Samstag haben wir keine angenommen, weil wir unser ganzes Sortiment von einem Tag auf den anderen umgestellt haben, auch angepasst auf die Bedürfnisse von dem, was jetzt gebraucht wird. Und wir haben ja auch noch einen begrenzten, also wir haben 2300 Quadratmeter Lagerfläche, die wirklich zu wenig sind für uns. Und wir haben noch 2 andere Außenlager und es ist halt einfach alles schon voll mit Klamotten und wir wollten möglichst viel Platz machen für Dinge, die im Moment dringender gebraucht werden als Klamotten. Deswegen haben wir unsere Bedarfsliste ungefähr den letzten Monat alle paar Tage angepasst mit dem, was wir brauchen. Und das sind ähnliche Artikel, die du gerade genannt hast. Und seit Samstag nehmen wir wieder Kinderkleidung, weil wir die jetzt hier, aber das kann ich ja mal später nochmal erzählen, jetzt wieder gebrauchen können, ja.
Das heißt, ihr macht gerade nur für die Ukraine oder für die ukrainischen Geflüchteten, die zu euch ankommen? Oder warum habt ihr das umgestellt? Oder für was habt ihr das umgestellt?
Ja, in dem Moment, wo der Krieg quasi losging, sind ja ganz viele Leute, das ist ja das Tolle an Schwarmintelligenz, wenn man das Gefühl hat, es ist gerade irgendwie Not, dann fangen ja alle an, unfassbar kreativ zu werden. Und wir kennen das natürlich total gut und dann wurden alle ganz hektisch und haben überlegt, was können wir für Projekte auf die Beine stellen und so weiter. Und ich bin da ganz dankbar, dass wir da schon so ein bisschen Lernerfahrung haben, dass wir nicht alles stehen und liegen lassen und irgendwie uns übernehmen und nach 2 Wochen dann keine Kraft mehr haben, sondern dass wir uns überlegt haben, was können wir besonders gut. Und wir wussten, wir können besonders gut Logistik und wir können Spenden annehmen und wir können sie so verpacken, dass man sie auch in die Ukraine bringen kann, weil das ist ja außerhalb der EU, da kann man nicht einfach mit dem LKW rüberfahren, das muss man verzollen. Und wenn man es verzollen will, muss es eine bestimmte Gewichtsangaben haben, du musst das alles ausmessen und so weiter. Das ist also gar nicht so trivial. Und dazu sind wir aber in der Lage, das können wir. Also haben wir gesagt, okay, was braucht die Ukraine? Da hast du so ein Schreiben über 1,5 Seiten von der Ukraine selbst bekommen, was sie für notwendige Sachen brauchen. Und das wird natürlich auch immer abgedatet. Da standen 7 Millionen Decken unter anderem drauf. Da haben wir gehofft, dass das nicht alles wir machen müssen. Aber unter anderem haben wir dann zu Decken aufgerufen, Verbandsmaterial, Lebensmittel und so weiter. Also Sachen, die, wo wir gesagt haben, wir als Organisation, das können wir haben auch nicht zu viel genommen, wir haben uns auch abgestimmt mit anderen Organisationen, wie zum Beispiel der Hafen Hilft, der dann mehr Medikamente gesammelt hat, weil Medikamente eine bestimmte Lagerung brauchen, das wusste ich auch nicht, also du kannst nicht überall Medikamente lagern. Mhm. Und so haben wir uns ein bisschen abgestimmt und dann haben wir am Anfang uns organisiert und versucht, Sattelschlepper in die Richtung zu schicken und wir haben bis heute 13 verschickt, also 13 Sattelschlepper und 2 werden noch oder 3 diese Woche noch verschickt, mit nur Sachen, die dort vor Ort benötigt werden und wir haben immer Partnerorganisationen vor Ort, die das auch verteilen. Das ist nämlich das nächste Problem. Du kannst ja nicht einfach auftauchen, genau, mit dem LKW. Du brauchst jemanden, der es auch genau das gebrauchen kann, ne? Und das ist was wir über die Jahre gelernt haben. Wir müssen nicht alles selber machen und es hilft den Organisationen, wenn wir Dinge vorbereiten.
Aber ihr fahrt im Endeffekt, also das wird nur zur Grenze gefahren oder fahrt ihr auch über die Grenze?
Es ist so, dass keiner fährt über die Grenze direkt mit dem LKW. Mhm. Fast keiner. Das ist ein Land, in dem Krieg ist, kannst du nicht einfach mit dem LKW reinfahren. Die werden vor der Grenze verlagert in kleinere Sprinter, weil die Leute, die mit dem LKW reinfahren, auch Probleme kriegen können. Und das machen auch Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie es entweder an die Grenze bringen oder von da aus rüberbringen an die Grenzgebiete. Du kannst auch in ein Kriegsgebiet, ich glaube, du brauchst sogar eine gewisse Ausbildung. Du kannst ja nicht einfach sagen, oh, ich fahre da jetzt mal rein. Ja, und so. Ja. Also das ist schon auch, da haben wir keine Ahnung, als glückliche Europäer, die sowas nie erlebt haben. Aber es gibt eben Organisationen, die da spezialisiert drauf sind. Und es ist viel, also Polen, Rumänien, Moldawien, glaube ich, haben wir Dinge hingeschickt, aber auch direkt nach direkt in die Ukraine. Aber mittlerweile sind ja auch, und das ist der Stand von vor einer Woche, geschätzte 15.000 Menschen in Hamburg angekommen, worunter viele gar nicht in den Lieblingsunterkünften, Messehallen, Barkoppelsweg und ähnliches untergebracht sind, sondern bei Menschen, die gesagt haben, ich habe hier so ein Zimmer frei, ihr könnt hier erstmal bleiben, was ja auch eine unfassbare Hilfsbereitschaft wieder ist. Aber die werden ja jetzt nicht versorgt über so ein ASB oder Deutsches Rotes Kreuz. Und da haben wir uns halt Gedanken gemacht, wie können wir die eigentlich erreichen? Das war dann der nächste Schritt.
Habe ich mitbekommen. Also ich habe euch ja besucht vor, ich habe euch besucht vor 2 Wochen, um Aufkleber abzuholen, sowas schmeißen, was in meine Merch hinein. Und war ich sowieso verwundert, wie viel Leben da gerade herrscht. Ich habe noch niemals gesehen, dass da so viele Leute am Arbeiten gewesen sind. Ich hab mich richtig scheiße gefühlt. Hallo, ich bin, komm vorbei, ich möchte gerne Infomaterial.
Aber arbeiten kann ich gerade nicht.
Aber ich muss gleich wieder los. Sorry.
Nicht so schlimm, wir haben auch Helfer weggeschickt.
Und dann war ja auch die liebe Susanne da und hat uns halt bedient mit euren Infomaterialien. Und auch da waren halt irgendwie 3 oder 4 Kids halt da, so irgendwie zwischen 15 und 16, die halt bei bei euch gegessen haben, weil sie gesagt haben, wir haben Hunger, wir wissen nicht wohin. Und es war, wo eine Mitarbeiterin von euch gesagt hat, scheiße, wir sind eigentlich kein Aufnahmelager oder wir sind auch, wir geben eigentlich nichts ab, wir verpacken eigentlich halt nur, aber wir können die jetzt doch nicht einfach jetzt hier wegschicken und so. Und das fand ich so einfach herzzerreißend, diese Kids halt da zu sehen und auch zu wissen, wenn die jetzt halt rausgehen, wissen die auch erstmal nicht so richtig wohin.
Das war ganz schlimm. Und das erleben wir halt im Moment da jeden Tag, dass da Menschen stehen, die Hilfe brauchen.
Bei euch direkt?
Ja.
Aber wie kommen die denn auf euch?
Ja, es gibt so Fehlinformationen vom Bezirksamt oder so, die zu uns schicken oder Leute, die gesagt haben, geht doch mal vorbei, die machen da was und wir dürfen halt bei uns in der Halle nichts ausgeben. Aber das sagt mal einer schwangeren Frau im 9. Monat und einem kleinen Kind im Kinderwagen, dass wir ihr jetzt keine Windeln geben dürfen. Ja. Das schaffen wir irgendwie nicht. Ach, Quatsch. Also diese 3 Jugendlichen, da saß ich da auch vorne und war irgendwie sprachlos. Die wollten erst Klamotten und haben sie gesagt, aber sie haben Hunger und wir haben gar nicht mit dieser Information gerechnet. Und dann habe ich gesagt, die nimmst du jetzt nach oben und du haust den Teller Nudeln so voll, ja, das ist mir jetzt scheißegal, stopf die voll, die haben Hunger. Und dann haben die sich da hingesetzt und gegessen und irgendwie auch mal kurz gechillt. Und beim Rausgehen haben sie auf die St. Pauli-Schals, die wir da gesammelt haben, gezeigt und gefragt, ob er uns den abkaufen kann. Und da habe ich gesagt, nein. Und dann habe ich ihm den umgebunden und dann wollte seine Freundin auch noch einen. Und dann habe ich den nächsten Schal, also die verteilen wir normalerweise nicht, die St. Pauli-Scheiß hängen da rum. Dann hat er seine Freundin auch einen bekommen, die sind gegangen und man steht da so und denkt so, boah, also das checkt man irgendwie nicht. Das ist irgendwie ganz schwierig auch zu verstehen, in welcher Situation die sind und wie mutig das ist zu sagen, ich habe Hunger. Ich meine.
Total, klar. Ist ja auch eine Überwindung, das zu machen.
Ja.
Bei fremden Leuten, die man nicht kennt. Ich bin Freitag mit dem Zug in Hamburg angekommen.
Ja.
Und bin am Bahnsteig entlang und wollte die Treppe hoch. Und dann habe ich sehr viele Schilder gesehen mit der ukrainischen Flagge drauf.
Ja.
Sind das Leute, die Leute am Bahnhof abfangen sozusagen, wenn die ankommen?
Ja.
Okay.
Also Hamburg hat ja eine Weiterentwicklung zu dem, was 2015 passiert ist. Und der ASB kümmert sich am Hauptbahnhof um ankommende Menschen. Das ist genau das, was du gesehen hast mit dem Bahnsteig. Die wissen, dass sie werden sozusagen in so einen Teil vom Deutsche Bahn Reisezentrum geleitet. Und da stehen Leute, die denen sagen, du kannst jetzt hier in Hamburg bleiben oder du kannst woanders hin und helfen ihm, Zugverbindungen zu finden, wenn sie noch woanders hin wollen. Wenn sie da bleiben wollen, jetzt nicht gerade irgendwelche Bekannten haben, die sie abholen, gibt es vor der Tür vom Hauptbahnhof, so habe ich das gehört, einen Bus, der sie direkt in die Erstaufnahme bringt.
Genau.
Wo sie erstmal bleiben können, was sicherlich nicht ganz so schlecht organisiert ist. Also das haben die schon echt ganz gut gemacht, ne? Aber dann geht's ja weiter. Dann sind die in der Erstaufnahme und was ist dann, ne? Und was wir jetzt für eine Lösung gefunden haben, und wir sind da so unfassbar happy, wir haben innerhalb von 24 Stunden eine Ladenfläche gefunden, die so ein paar Hausnummern neben uns ist. Ich darf die leider nicht sagen, weil wir da das darf ich eigentlich auch nicht sagen, warum wir sie nicht sagen. Naja, gut, jetzt habe ich es gesagt. Also, wir können nur nach Termin vergeben. Das ist nicht so, dass wir wollen nicht mehr das Gefühl haben, wir müssen Leute wegschicken. Das ist einfach schrecklich für Leute, die Hilfe brauchen. Und die Susanne, die ihr ja auch kennt, die kennt ja sich so ein bisschen aus mit Stores. Und wir haben den Laden am Montag um 12 übergeben bekommen und haben bis nachts um 2 dann ein Helpstore hingebaut, ja, mit Umkleidekabinen und nach Regenbogen sortierten Handtüchern und einfach schön gemacht, ja, dass das nicht so aussieht wie eine Kleiderkammer, und haben den am Dienstag eröffnet, wo die ersten 31 Familien vorbeigekommen sind, die genügend Zeit hatten, sich Dinge rauszusuchen und nicht das Gefühl hatten, nimmst du Jeans A oder Jeans B, sondern sie konnten einfach 20 anprobieren, bis sie eine hatten, die ihnen auch wirklich gefällt, oder keine nehmen und was ganz anderes. Und darüber sind wir richtig, richtig glücklich, dass das geklappt hat, und das ist etwas, was wir jetzt seit einer Woche machen, und wir lernen und wir machen Fehler und wir werden besser, und wir haben das Gefühl, wir können auch 10 solcher Stores in Hamburg im Moment aufbauen. Aber das ist die Hilfe, die wir für die Ankommenden im Moment direkt leisten.
Weil ihr so viele Terminanfragen habt.
Ja, wir sind, glaube ich, zwei, drei Wochen schon ausgebucht, ne?
Von wann bis wann seid ihr denn da? Von morgens bis abends, oder?
Ja, also 11 bis 16 Uhr. Wir arbeiten zusammen mit dem ukrainischen Hilfsstab. Das ist eben auch toll, weil die extrem gut organisiert sind, und Menschen aus der Ukraine, die haben dann eine Möglichkeit, auch das Gefühl, ich kann hier was beitragen gerade, ja. Ich kann die Situation ein Stück besser machen. Das sind nur Menschen mit ukrainischem Hintergrund, die in diesem Store auch helfen und Sachen auffüllen und so weiter. Wir mischen uns da auch gar nicht so ein. Wir bringen denen, was sie brauchen, aber die organisieren sich selbst. Und das ist auch eine ganz schöne Stimmung da drin, weil die sich alle auch so fühlen, als ob, das hat auch sowas mit Würde zu tun, dass du mal wieder wählen kannst, ja. Dass nicht jemand kommt und dir irgendwas in die Hand drückt, sondern du kannst entscheiden, was du haben willst, ne. Und wir kriegen halt auch teilweise Firmenspenden, und dann sind da einfach die neuen, ich sag jetzt nicht die Marke, Rucksäcke, und dann stehen die Kinder da und sagen, geil, ich will so einen, dass sie auch sich mal wieder, die kriegen gerade was sie auch haben wollen und nicht irgendwas, was zugeteilt wird, ne? Das war eigentlich immer unser Traum, dass wir das irgendwann mal machen können, und das fängt jetzt gerade an, und ich kann mir vorstellen, dass das Konzept auch, sollte sich die Situation, was wir ja nun sehr hoffen, auch irgendwann mal bessern, auch weiter nutzen werden, das Konzept an sich, weil es gibt noch mehr Menschen, die natürlich sich freuen würden, eine Auswahl zu haben, ne? Von Dingen, die andere genug haben, die wir einfach weiter verteilen können.
Ich finde das schön mit der Auswahl tatsächlich, weil ich glaube, es ist sehr, ich nenne es einfach mal willelos, wenn man irgendwo hingeht und man kriegt einfach so ein Package, so hier, jetzt nimm und verpiss dich, so. Und man kann eigentlich überhaupt nicht auswählen, brauche ich das eigentlich gerade? Also, ne, du hast dann irgendwie 5 Pullover drin, die du gar nicht brauchst, so. Und darum dieses, ich kann auswählen, was ich haben will, hat auf jeden Fall was mit Würde zu tun. Ich kann für mich selbst entscheiden, dass ich das jetzt gerade brauche und das jetzt gerade brauche. Ja. Und das finde ich auf jeden Fall viel, viel schöner als so, hier hast du ein Paket und jetzt verpiss dich.
Stell dir mal vor, du brauchst eine Jacke und du bestellst eine, du kriegst eine und du musst die anziehen. Du hast
genau.
Das ist deine Jacke, freu dich, sei dankbar. Ja. Aber das ist vielleicht nicht die dir steht und Klamotten zu haben, die du gerne tragen möchtest, oder zumindest, es hat ja auch was mit Farben manchmal zu tun, ja. Wir erleben das in der Obdachlosenhilfe oft, dass du da nicht mit roten Jacken ankommen brauchst, ja. Das muss halt alles dunkel sein und das hat auch was damit zu tun, wo drin man sich wohlfühlt, ne. Aber, und das ist echt ganz interessant, dass das so viel macht mit Menschen. Und die sind halt einfach auch sehr, sehr dankbar dafür, dass sie das da kriegen. Und wir sind so dankbar, dass wir es machen können. Also wir sind alle total happy. Und jetzt komme ich aber zu einem Punkt. Diese Ladenfläche hat eine zeitliche Grenze von 6 Monaten. Dann müssen wir da wieder raus. Und da ihr ja der größte Podcast von Deutschland seid und auch ganz viele Immobilien- und Verwaltungsgesellschaften wahrscheinlich als Hörer habt,
klar,
kann ich mir vorstellen, also wenn nicht ihr, wo hören die dann zu? Also wer immer eine Idee hat für eine Ladenfläche, irgendwo zentral in Hamburg, das muss jetzt nicht in Altona sein, wir haben da zwischen 300 und 400 Quadratmeter und haben noch ein bisschen Keller, bisschen Lager. Es muss irgendwie mit dem LKW in irgendeiner Form anfahrbar sein. Dann sind wir sehr dankbar für jeden Tipp. Wir können auch Miete zahlen. Echt?
Ja, liebe Kreativgesellschaft Hamburg, ne? Die, vielleicht hören die unseren Podcast. Die sind ja auch die Vermieter unserer Bandwohnung zum Beispiel.
Ja.
Vielleicht soll ich da mal eine E-Mail hinschreiben und mal nachfragen, weil wenn jemand kreativ ist, ist es doch die Kreativgesellschaft Hamburg. Vielleicht hat die ja was frei.
Aber war das nicht auch so, dass ihr eigentlich auch aus eurem jetzigen Hauptlager irgendwie nur ein halbes Jahr irgendwie Zeit hatte, da drin zu bleiben, und jetzt seid ihr ja schon seit irgendwie gefühlt 6 Jahre drin.
Ja, das war auch irgendwie 2 Jahre oder ein Jahr, es war halt alles begrenzt. Die Fläche, in der wir jetzt sind, die ist nach 6 Monaten tatsächlich, da gibt es schon einen Mietvertrag, der unterschrieben ist. Ich meine, hey, was ist alles passiert in den letzten Monaten, was man sich nicht vorstellen könnte? Das wäre natürlich perfekt, aber wenn nicht, dann sind wir auch bereit, umzuziehen oder auch mehrere Läden im Moment zumindest vorübergehend aufzumachen. Ich glaube, wir hätten die Leute, die da drinnen stehen und das verteilen, und der Bedarf ist halt einfach deutlich da.
Wir kennen uns jetzt ja schon ewig. Und es ist gefühlt 2 Jahre, ich glaube, das könnte auch genau 2 Jahre her sein, dass du bei uns warst. Du bist einer, glaube ich, der ersten Menschen gewesen, die bei uns im Podcast war. in der Anfang Corona-Zeit.
Ja, ja,
du?
Ja, ja, das stimmt.
Ey, wie Folge 7, Folge 8.
Ja, ja, relativ, relativ
cool. Ohne Scheiß. Doch, doch. Da waren wir im Vogelnest und haben wir ein bisschen Bier getrunken, haben ein bisschen gequatscht. Wahrscheinlich auch genau die gleichen Themen, worüber wir heute nicht reden. Was hat sich geändert bei euch in den letzten 2 Jahren?
Naja, Corona hat uns schon verändert. Auch wir mussten irgendwie lernen, wie kriegen wir das hin, ohne dieses totale Gemeinschaftsgefühl, was wir brauchen. Wir haben Projekte gemacht, die nicht funktioniert haben, wie gemeinsame Sache, wo wir Einkaufsservice für Menschen, die gerade Corona haben oder Risikopatienten sind. Das hat nicht funktioniert. Leute möchten nicht gerne, dass ihnen jemand den Einkauf abnimmt.
Aber trotzdem bestellen sie alle bei Gorillas.
Ja, das ist ja, irgendwie ja, was anderes. Ja. Das scheint was anderes zu sein. Und wir haben Projekte gehabt, die haben funktioniert. Hamburg packt zusammen, das sind so zusammen mit Hamburger CSR, Corporate Social Responsibility Abteilung, die Sachen gespendet haben, die wir an Bedürftige verteilt haben, also gepackte Taschen an Altersheime, Frauenhäuser, Obdachlose und so weiter, bedarfsgerechte Taschen von Leuten, die das dann brauchen oder auch, glaube ich, sogar Studenten, die nicht ganz so viel Kohle haben. Das haben wir in der Zeit gemacht und wir haben uns sehr viel mit einer Strategie befasst, auch weil wir mal dafür Zeit hatten. Also was wollen wir eigentlich machen? Klingt jetzt so BWL anstrengend, wo ihr jetzt wahrscheinlich denkt, Alter, hoffentlich hört ihr gleich auf zu reden. Aber was wir gemacht haben, ist uns mal zu fragen, ob das, was wir machen, wir das so weitermachen wollen und wir nicht immer nur dem Geld hinterherlaufen, weil jemand spendet und dann machen wir das auch noch, sondern was ist eigentlich das, wofür wir stehen? Und das war ganz gut, der Prozess. Gut, und dann kam ja jetzt die Ukraine und jetzt ist, weiß ich auch nicht, was wir damit jetzt, aber auf jeden Fall war es gut, sich das mal selber diese Frage zu stellen, ne? Weil du dich sonst als Verein auch mal mit dem Zweck total verlieren kannst, nur weil jemand mit dem Geldschein winkt so.
Und ihr hattet ja auch im Prinzip keine Zeit. Ich meine, von dem Punkt, als ihr aufgemacht habt, war es ja eigentlich das Gefühl, machen und irgendwie gar nicht, jetzt. Also ich glaube schon, dass man sich halt die Zeit dafür nehmen kann in diesen 2 Jahren.
Das war echt auf jeden Fall mal ganz gut. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist und ich war hinterher, fand ich das also ziemlich gut, sich diese Frage mal zu stellen und auch, was sind Dinge, die man immer so übersehen hat, aber wenn man mal ehrlich ist, ist das ein Riesenrisiko für uns, ein finanzielles oder dass wir einfach rechtlich ein Problem kriegen könnten mit manchen Dingen oder so, dass man sich sowas mal fragt. Das kannst du machen, wenn du anfängst und eine Messehalle füllst, dann ist das irgendwie scheißegal, dann kommt die Feuerwehr rein und sagt, also ich habe jetzt hier nicht so genau hingeguckt, aber Fluchtwege
sollten frei sein, danke.
Du kannst mal beide, wenn ich das nächste Mal komme, ja, dann ist hier auch mal ein Gang. Aber irgendwann ist dieser Welpenschutz halt auch vorbei und du hast angestellt und hast auch irgendwie eine Verantwortung, damit das weitergeht. Und auch eine Verantwortung an Hamburg mittlerweile, weil Leute, ganz ehrlich, dieses Geschäft, dass wir noch 300 andere Organisationen bedienen, das läuft ja parallel. Und die sind auch auf uns angewiesen nach wie vor noch. Und das wäre halt cool, wenn wir weiterhin bestehen könnten damit.
Ne? Ja, ich sag mal, dieser DIY-Gedanke, den es am Anfang gab, das war ja DIY, war ja nichts anderes, der weicht halt irgendwann. Ne? Also vielleicht nicht unbedingt aus dem Kopf, aber der weicht auf jeden Fall dem Tagesgeschäft, definitiv.
Es ist schwierig, die Balance zu behalten und trotzdem noch so zu bleiben. Wir haben ja jetzt auch, ich glaube, mehr als 10, Gott, das müsste ich jetzt auch, ich hatte einen Job, ja? ich weiß gar nicht, wie viele Hauptamtliche wir haben, aber wir haben ganz, ganz viele tolle Hauptamtliche, die mit uns auch immer wahnsinnig werden, weil wir Ehrenamtlichen natürlich auch immer so viel Energie haben, wenn die schon gar keine mehr haben. Und das ist, glaube ich, das, was auch uns immer so ausmacht, dass wir immer noch so diskutieren, ob wir das jetzt noch machen oder ob wir dann alle einen Burnout haben und zumachen müssen oder so.
Heißt hauptamtlich, die kriegen dann Geld oder heißt hauptamtlich, die haben die meiste Verantwortung und kriegen trotzdem kein Geld?
Das ist eine sehr gute Frage. Nee, die kriegen wirklich, die bezahlen wir.
Ja.
Wir bezahlen Gehälter und bezahlen Mitarbeiter und manchmal vergessen wir das, dass das auch Angestellte sind und dass die auch mal Feierabend haben und dass man um 20 Uhr vielleicht auch eine Telefonkonferenz, bisschen spät ist für den einen oder anderen, ne? Da müssen wir echt auch immer ein bisschen aufpassen.
Weil man selber so als ehrenamtlicher, junger Hipper.
Ja, da fängt man ja erst an, ne?
Ich wollte gerade sagen, 20 Uhr, genau die Zeit.
Da haben die aber schon einen Tag gearbeitet irgendwie.
Da liege ich schon im Bett, gefühlt.
Super, und die Hauptamtlichen hören es gerade und denken nur so, Christina, ich töte dich.
Es tut uns leid. Wir lieben euch. Bleiben.
Ach, das wissen die ja halt auch alle. Für mich seid ihr halt einfach der DIY-Verein Nummer 1 halt in Hamburg. Aber ich fand's aber wirklich so berührend und so wunderschön, dass da halt so viel Leben war. Daniel, ich bin da reingekommen und war echt so, boah, wie viele Leute da rumgeturnt sind und da gemacht haben und mit was für einer Energie. Da dachte ich echt so, geil, cool, weil du hast ja in dieser Corona-Zeit, ich meine, es sind ja einfach fucking 24 Monate gewesen, ja, zugucken können, welche Vereine dicht gemacht haben, welche Clubs dicht gemacht haben oder bei wo es halt auch so aussieht, ah, schaffen die das doch die nächsten 3-4 Monate, mhm. Aber das zu sehen, dass da so mit so viel Elan gearbeitet worden ist, war voll schön.
Ich glaube ja, dass Menschen, also das, so ging es mir und so ging es auch vielen anderen, wenn du das Gefühl hast, du bist gerade, du kommst gerade mit dieser Weltsituation nicht klar, ja, und weißt nicht, was du machen sollst, dann ist Helfen immer was, was dir hilft, wieder irgendwas Positives in eine positive Richtung zu denken. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, auch Helfern irgendeine Möglichkeit zu geben, zu helfen. Also wir versuchen wirklich für jeden dann noch einen Job zu finden. Wir arbeiten am Limit, dass wir auch diese ganzen Helfer und Helferinnen beschäftigen können, weil wir jetzt selber persönlich wissen, wie wichtig das manchmal ist, dass es auch was damit zu tun hat, dass du irgendwas tun kannst, wo du eigentlich das Gefühl hast, du kannst nichts tun. Hm. Ist jetzt ein bisschen ernst, ne? Aber es ist ja auch ernst.
Das stimmt schon, aber ich bin jetzt, glaube ich, seit einer Woche so ein bisschen aus diesem Corona-Ukraine-Loch raus.
Das finde ich schön.
Das hat mich 2 Wochen, 3 Wochen lang war ich echt, obwohl ich nicht betroffen bin, immer sehr betroffen. Da hasse ich mich auch selber für, weil ich muss mich eigentlich um nichts beschweren, aber trotzdem war das alles so, es hat sich alles so sinnlos angefühlt teilweise. Also warum jetzt einen Club aufmachen, warum jetzt irgendwie nur zur Schule gehen und den Kids irgendwas beibringen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, auf der anderen Seite ist da halt ein Autokrat, der halt mit Atombomben winkt und man guckt halt nur zu, man weiß nicht, wie das Ganze irgendwie, wie das endet, und dann siehst du halt die Bilder von Mariupol und siehst halt diesen Flüchtlingsstrom innerhalb dieses Landes und man denkt sich einfach nur so, fuck, waren wir nicht mal irgendwann so weit, dass wir gedacht haben, wir müssen uns mal darüber unterhalten, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, nachhaltiger leben, weniger Fleisch essen und uns Gedanken machen müssen, wo wir den Strom herbekommen, und jetzt sind wir wieder irgendwie in die Steinzeit zurückgefallen und müssen uns überlegen, wie wir denn so einen Idioten zur Raison bringen. Deshalb. Geht jedenfalls nicht mit schlechter Laune.
Nee. Und darum habe ich auch gleich was für die gute Laune.
Ja, eben mal die Stimmung wieder.
Kleines,
bisschen Bibi und Tina nochmal.
Genau, kleines Fragespiel. So, wer hat am Wochenende alles eine Ohrfeige bekommen?
Warte, ich nicht.
Der mit der Mütze.
Ich habe keine Ohrfeige bekommen.
Nee, du hast keine Ohrfeige. Nee, prominent.
Ach so, prominent.
Ach so,
prominent.
Ich dachte, einer von uns.
Nee, oh, ihr wisst es nicht. Das ist ja krass. Ihr wisst
so
es
wie ich,
nicht.
Ich, der mit der Mütze ist witzig. Mir wurde gesagt, ich sehe ein bisschen aus, wenn ich, jetzt, wo mein Bart.
Ja, keiner, ne? Dass du eine Mütze
auf. Ja, also, das ist nicht.
Eine Mütze auf.
Ich habe eine Mütze auf, und wenn ich eine Mütze auf habe und jetzt auch mit dem grauen Bart, da ich jetzt fast gar keine Farbe mehr in meinem Bart habe, wurde mir gesagt, ich habe Ähnlichkeit mit Thorsten Sträter.
Ja, hast du auch.
Was willst du mich verarschen?
Ja, hast du auch.
Ohne Scheiß.
Wärst du jetzt 20 Kilo schwerer, auf jeden Fall.
Und mir wurde gesagt, das ist aber ein Kompliment. Und dann würde ich einfach sagen, ist Thorsten Sträter ein hübscher Mann? Kennst du Thorsten Sträter?
Du meinst den Comedian, ne?
Der Comedian, der, wenn man dem Buch davor liest und sagt so, 12:45 Uhr. Das ist geil. 12:45 Uhr, ich gehe zum Kühlschrank. Ich soll abnehmen. Meine Freundin hat das gesagt. Sie liegt selber noch im Bett und vertickt einen Big Mac. Ich will diesen Big Mac essen, darf ich aber nicht, weil so dieser.
Du redest aber schon genauso wie er, voll geil. Das ist eigentlich ein gut aussehender Typ tatsächlich, finde ich. Auf jeden Fall.
Hast ja Glück gehabt.
Der hat irgendwas hat der Typ.
Ja, Depression.
Ja. Aber der hat auf jeden Fall keine Ohrfeige bekommen. Ihr wisst es nicht. Also Samstag hat erstmal Oliver Pocher bei einem Boxkampf von einem Fett Comedian-Internet-Star eine Backpfeife bekommen. Oliver Pocher saß in der ersten Reihe im Ring. Der Typ kam von links ganz langsam geschlünzt und hat ihm halt so dermaßen eine Backpfeife gegeben, dass Oliver Pocher links vom Stuhl fast gefallen ist. Aber so richtig.
Wundert einen jetzt aber nicht so.
War das ein Show-Act?
Nein, das war kein Show. Das war ernst gemeint, weil Oliver Pocher wohl irgendwie im YouTube-Video was über ihn oder über irgendwelche Freunde von ihm gesagt haben. Und Oliver Pocher ist dann ganz ängstlich zu den Securities gelaufen, hat sich hinter den Securities versteckt und die Security wusste gar nicht, was sie machen sollte. Und der Typ kam immer näher und immer näher und wollte ihm schon wieder einen langen. Security hat einfach gar nichts gemacht. Oliver Pocher hockte so hinter ihm halt. Das war witzig. Und bei der Oscarverleihung gab es einen riesen. Es war Oscarverleihung am Sonntag. Da gab es einen riesen Eklat. Und zwar Chris Rock war der Host der Oscars und hat einen nicht so witzigen Witz über die Ehefrau von Will Smith gemacht. Von Jada Pinkett Smith heißt sie, glaube ich. Die hat irgendeine Krankheit, dass ihr die Haare ausfallen. Darum hat sie gerade eine Glatze. Und er hat dann sie angesprochen und gesagt, dass er sich total darauf freut, wenn sie halt in, wie hieß der Film mit Demi Moore nochmal? Die Akte Jane?
Die Akte Jane, ja.
Wenn sie bei Die Akte Jane 2 mitmacht, würde er sich mega drüber freuen, was selbst ich richtig kacke finde. Das macht man einfach nicht. Und Will Smith steht auf und geht live während der Oscarverleihung auf die Bühne und haut Chris Rock richtig eine runter.
Nein.
Ja, kein Scherz.
Und beides war nicht kein Show-Act?
Nein, es war kein Show-Act. Und hat auch zweimal das Wort Fuck gesagt, was dann natürlich gepiept worden ist. Ich meine, das war ja live im Fernseher, halt in den USA zumindest. Und ist dann einfach wieder von der Bühne runter. Und das fand ich so cool, wirklich. Ich fand die Aktion... Und danach hat er sogar noch einen Oscar bekommen für die beste
Ohrfeige.
Nein, für die beste Hauptrolle in irgendeinem Film halt. So. Und das fand ich halt echt geil. Aber wie er auf die Bühne ganz easy, ganz locker geht zu Chris Rock und haut ihm halt voll in die Fresse. Fand ich mega.
Ja, komm, meine Frage, hast du die Oscars live gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Du bist heute Nacht nicht aufgeblieben, um dir die Oscars zu gucken.
Nein, heute Morgen habe ich mir die Best-of-Geschichten angeguckt.
Daniel Hüttmann, Promi-Flash.
Nein, habe mir die Best-of-Dinge angeguckt und das war halt sofort das erste Video, was war, wie Will Smith halt Chris Rock an der Runde gehauen hat.
Sag mal, so. Waren wir heute noch nicht im Internet oder was ist los?
Ja, frage ich mich auch gerade, was ist los?
Müsst du uns doch noch schon mal begegnet sein. Mhm.
Für mich ist der Tag erst heute angefangen. Also jetzt, also in diesem Moment. Erstens, wann? Hast du das letzte Mal eine Ohrfeige verteilt oder eine Ohrfeige bekommen? Und aus welchem Grund? Boah. Die gleiche Frage geht natürlich auch an dich. Hast du schon mal eine Ohrfeige verteilt oder hast du schon mal eine? Oder
ich hab mal
hast
eine du auch schon verteilt. Mal,
gib ihr.
Aber ich weiß nicht mehr, warum. Das hatte einen Grund und ich war auch sehr betrunken, aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass es irgendwann hier in der Astra-Stube war, dass ich eine Ohrfeige verteilt habe. Das weiß ich noch. Und ich weiß, dass das war ein sehr besoffener Assi, der irgendwie Leute hier angemacht hat. Und habe ich ihm eine Ohrfeige gegeben.
Ich kann mich noch erinnern, dass die Hand auch voll wehtut, wenn man die Ohrfeige fliegt. Da war ich selber so erschrocken, weil ich habe das so oft gesehen, aber nie gemacht. Und dann habe ich das, und dann dachte ich so, wow, da braucht man ganz schön viel Kraft für. So.
Ja, und eine richtige Ohrfeige gekriegt. Also wie gesagt, der Olli Porra, der ist schön halb vom Schuh gefallen. Da hat er auch blöd geguckt, muss ich sagen.
Aber hast du keine bekommen?
Nee, ich habe auch keine bekommen.
Nee. Also einen richtigen Schlag ins Gesicht, ja, logisch. Aber eine Backpfeife, nee.
Eine Backpfeife? Nee. Aus Gründen?
Nee.
Ich habe eine bekommen, glaube ich. Also ich weiß sicher.
Glaube ich sofort, dass du schon mal eine bekommen hast.
Ja, aber
wir kennen den Grund wahrscheinlich so.
Nee, noch gar nicht. Nee, ich glaube irgendwie so mit 17, 18.
Ach so, okay.
Das war so ein Frauending, glaube ich. Da gab es zwei Frauen und beide wollten mit mir zusammen sein.
Ist klar.
Und die halt mehr mit mir zusammen sein wollte, die hat mir eine Ohrfeige gegeben.
Warum?
Weil sie es blöd fand, dass da halt auch noch eine andere Frau war.
Ja, das ist ja wirklich komisch.
Ja.
Aber dann hat die andere Frau, die weniger mit mir zusammen sein wollte, sich gefreut.
Und waren sie dann beide weg oder war noch eine da?
Nee, die eine ist da geblieben.
Kurz noch.
Aber ich bin dann weggegangen. Ich bin dann weggegangen.
Die hat sich auch gedacht, wenn ein Typ sich von einer Frau schlagen lässt, mit dem will ich auch nichts zu tun haben.
Der Megamänner-Merz.
Der Megamänner-Merz.
So unfassbar.
Im Übrigen 80% der Mega-Männer-Merz-Leute von Rockantenne Hamburg sind im Übrigen der Meinung, dass Gendern der absolute Scheiß ist. 10% der Rockantenne-Männer sind der Meinung, dass es sie nicht interessiert. Und 5% habe ich wieder vergessen und 5% fanden das gut, dass man gendert.
Ist aber nicht so eine gute Quote.
Alter, das ist so
du weißt, laden mich nicht zum Podcast ein, glaube ich. Nee,
ich glaube auch nicht. Du weißt, was der Mega-Männer-Merz ist?
Nee.
Für alle HörerInnen, die es nicht mitbekommen haben in den letzten zwei Wochen, Daniel Hüttmann ist auf eine Rubrik gestoßen, und zwar bei Rockantenne Hamburg, und zwar der Mega-Männer-Merz, moderiert von Manni Mannesmann.
Der macht die Witze da,
ja. Und da geht's halt einfach, das ist so ein Psychotest, wo man so Fragen beantworten kann. Wäschst du dir die Finger nach dem Pinkeln?
Wie groß ist der Wagen, den du fährst? Wie klein ist dein Penis? Findest du Gendern geil?
Wie oft holst du dir einen runter? Und Daniel und ich sind der festen Überzeugung davon, dass das eigentlich so ein Psychotest ist, der so von 2005 oder 2006.
Klingt so ein bisschen alt, ja.
Der klingt so halt alt. Und deshalb, wir sind auch noch am Überlegen, ob wir noch und auch am Fragen, ob wir noch den Mannesmann halt hierher bekommen können und ihn einladen, ob er nicht mit uns in die Zeitmaschine geht und in das Jahr 2022 ankommt.
Ja, ich bin auch dafür, dass wir das, also wenn wir halt die Werbung für den Podcast machen am Donnerstag, dass wir einfach Rockantenne einfach mal verlinken bei Instagram. Das würde ich ziemlich gut finden. Vielleicht werden die dann aufmerksam und hören den Podcast sich vielleicht mal an, weil die sind schon Fans von der Astra-Stube und ich glaube auch sogar von Astra Colada.
Ich traue mich nicht.
Ich verlinke das wohl. Ich nehme die Anfrage entgegen. Aber es gab natürlich auch, wo wir jetzt gerade hier so lustig sind, aber es gab ja auch was total Trauriges. Der großartige Drummer der Foo Fighters, Taylor Hawkins, ist gestorben. Mit 50, Mann. Das muss man sich mal reinziehen. Irgendwo am Arsch der Heide.
Und gerade noch gespielt, ne?
Ja, ja, der nach der Show sozusagen im Hotelzimmer. Und ganz ehrlich, das hat mich echt mitgenommen, weil ich riesengroßer Fan von ihm bin. Ich fand ihn damals bei Alanis Morissette schon wahnsinnig gut und bei den Foo Fighters sowieso. Und diese ganzen Queen-Sachen, die jetzt ja ständig auf Facebook wieder gemacht werden, waren einfach wahnsinnig gut. Und auf den neuen Alben hat er auch Songs gesungen, die total großartig sind. Also das hat mich echt geschockt, muss ich sagen. Weil das 50 ist ja kein Alter, sorry, das ist ein Witz.
Ich finde das immer wieder faszinierend, dass manche Stars, wenn sie denn sterben, wenn Tode einen mehr mitnehmen als so andere. Zum Beispiel Michael Jacksons Tod hat mich null berührt. Mhm. Fand ich irgendwie...
Ja, schade.
Schade, so. Aber auch, ne, als Jean Connery gestorben ist, war ich mindestens 3 Tage lang traurig. Mhm. Ich weiß nicht, woher das herkommt. Ja. So, und auch bei Taylor Hawkins.
Weil du einfach... also
wir haben ja nichts mit diesem Mann zu tun.
Nee, aber
ich folge dir noch nicht mal auf Instagram.
Nee, aber du hast ja eine Bindung dazu. Also ich habe eine Bindung zu dem Typen irgendwo. Ich höre seine Musik, ich finde sein Schlagzeugspiel geil. Und du hast halt schon irgendwie in Anführungsstrichen eine emotionale Bindung, ohne diesen Menschen zu kennen. Und von daher nimmt dich das mit. Ganz einfach. Wo Freddie Mercury gestorben ist, fand ich das auch total traurig.
Was für eine Anbindung hast du? Bei wem wärst du richtig traurig, wenn der jetzt gehen würde?
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich natürlich bei Nirvana, da sind wir alle in Tränen ausgebrochen.
So, da habe ich geheult wie ein Baby.
Und ja, ich war ja noch nicht so wahnsinnig alt, aber ich fand die schon ziemlich gut und das war schon ziemlich schlimm damals irgendwie, weil der ist ja auch so dramatisch gestorben und so und er hat so ein Lebensgefühl vermittelt und das war auch schon für uns irgendwie. Gut, ich habe auch dann nachher geheult, als Take That sich getrennt hat.
Das muss man differenzieren.
Nee, erst als Robbie ausgestiegen ist. Also das muss man sagen, das war so ein Alter, da hat man jetzt auch nicht so viel Unterschiede zwischen dem einen und dem anderen gemacht. Aber das hat mich schon damals mitgenommen so. Ich glaube immer bei den Foo Fighters habe ich so mal kurz drüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich glaube, dass man immer, also was ich so besonders finde, ist, dass die ja auch irgendwas hinterlassen. Ja, der ist auf so viel Platten drauf, der hat so viele Aufnahmen gemacht. Der wird ja auch irgendwie lebt er ja weiter damit, ne? Der wird ersetzt, aber es wird dann wahrscheinlich immer gesagt, hat der gespielt oder hat der gespielt oder so. Mhm. Weißt du, das ist halt etwas, was man nicht wiederholen kann irgendwie auch. Was haben die für besondere Konzerte gespielt? Und ja, ich weiß es auch nicht. Also ich kann dir jetzt keinen Künstler sagen, weil es mir wahrscheinlich auch erst auffällt, wenn er weg ist. Das ist ja leider immer so, dass man nicht so wirklich erst die Aufmerksamkeit da drauf hat oder es einem auffällt, wenn es dann anders ist. Ne? Aber ich glaube schon, dass man gerade mit Musik so viel unvergessliche Momente verbindet oder auch mit Konzerten oder Liedern, dass dann auch mal das Gefühl, da ist auch ein Stück weg von.
Ich wollte...
Philosophisch hier, ne?
Ich wollte irgendwie so eine geile Brücke spannen.
Zu?
Zu dem Thema Hanseate Kelb seid ihr auf Festivals. Weißt du, Bands, KünstlerInnen, Festivals, kenne ich euch eigentlich, ne? Die Hanseate Kelb Girls und Boys sind dann auf den Festivals. Sieht das eigentlich bei euch dieses Jahr denn aus? Seid ihr auf der Festivalrutsche wieder unterwegs und
so
sammelt?
Liebe Grüße an Susanne jetzt. Ja,
du fehlst. Nicht da. Du bist jetzt nicht
danke.
Da.
Danke. Ja?
Du hattest eine Aufgabe, Susanne.
Danke für nichts.
Heute nicht in den Urlaub zu fahren.
Also Susanne hätte an meiner Stelle gesagt, wahrscheinlich, und ich sag jetzt, was ich will, Susanne, du bist ja nicht da, dass wir das schon planen, aber irgendwie noch nicht angefangen haben. Das ist dieses typische Gefühl, Lebensgefühl, was man gerade hat, dass man das irgendwie will, aber das Gefühl hat, man kann noch nicht so richtig loslegen, weil man noch nicht weiß, ob es wirklich stattfindet. Ich habe euch ja vorhin gefragt und ihr habt ziemlich sicher gesagt, dass es stattfindet. Also werden wir auch da sein. Soweit ich weiß, beide Deichbrand und...
Hurricane,
soweit ich weiß, beide.
Das ist schön. Dann kommst du beim Deichbrand mal schön zum Merch-Stand und dann sagst du Hallo. Und dann trinken wir einen Kalk.
Hast du dann Bibi und Tina Sachen dabei?
Nee, ich mache den Band-Merch. Also es gibt ja dann diesen einen Merch-Bereich, wo du die Textilien vom Festival kaufen kannst und nebendran ist ja noch so ein kleiner Bereich von den Bands und den mache ich mit der wunderbaren Vegan-Food-Punk-Frau hier, die wir auch hier schön bei uns,
Anja,
die wir schön bei uns auch hier im Podcast hatten, mit der mache ich das zusammen und da freue ich mich total drauf. Den ganzen Sommer mit unglaublich coolen Menschen verbringen. Mit Anja, mit Timo, mit Mario. Und ich glaube sogar, dass hier von Jan und Jan, Kai ist auch, glaube ich, mit dabei. Das wird alles voll schön.
Das alte Team ist wieder
unterwegs.
Ja,
das alte Team und noch neuere Leute. Und das wird alles total super. Und wir freuen uns alle total.
Also ich glaube, es wird jetzt auch mal Zeit. Und also wir machen das natürlich auch, weil es uns Spaß bringt, aber natürlich auch, weil wir die Sachen brauchen und wir brauchen die auch wirklich. Also uns fehlen diese Jahre, wo keine Festivals waren, wirklich von Dingen, die wir da auch eingesammelt haben. Deswegen für uns ist es auch wichtig, dass wir da sind.
So, um das auf den Punkt zu bringen, für alle Leute, die es halt noch nicht wissen, Hanseatic Helps sind bei den großen Festivals, Deichbrand Hurricane und Leute, die ihr Zelt nicht abbrennen möchten, sondern das an jemanden geben wollen, können das dann vor Ort tun. Also, oder? Also genau. Zelte Zelt, und Isomatte,
Schlafsack.
Und das am letzten Tag? Oder wie macht ihr das? Geht ihr vorher einmal rum und sagt so, das wollen wir haben, das wollen wir haben? Und
mach schon X drauf.
Schon Aufkleber. Ja?
Voll
wir
gut.
Bauen schon mal ab.
Ja,
ne?
Genau, wir ihr braucht das ja nicht mehr.
Nee.
Ich glaube, ihr seid eh besoffen.
Letzte Nacht schläft man ja eh nicht. Nee, also wir haben Stand, da kann man die Sachen auch schon vorher abgeben, aber am letzten Tag sammeln wir die ein, da stehen wir mit dem LKW an einer bestimmten Stelle in den meisten Fällen und wenn ich jetzt nichts Falsches sage, weil ich nicht weiß, wie die Orga dieses Jahr ist, aber normalerweise haben wir einen Platz, wo wir den wir vorher schon bekannt geben, wo wir dann sind und dann kann man die Sachen vorbeibringen. Also wir finden das immer schön, wenn man sich auch überlegt, wäre das was ich jemandem anderen noch weitergeben kann, was ich abgebe.
Also so einen vollgekotzten Schlafsack
bitte nicht. Vollgekotzte Schlafsäcke sind für uns auch schlimm, weil wir müssen die ja auch sauber machen hinterher und so. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr da nochmal, trotzdem auch nochmal kleinen Augenmerk drauf habt. Aber ansonsten können wir die Sachen wirklich sehr gut gebrauchen und geben die halt hauptsächlich an die Obdachlosenhilfe in Hamburg weiter. Wir würden sie gerne noch, also es wird überall nachgefragt, also an allen Grenzregionen. Ich meine, wir haben jetzt hier eine Krise von Geflüchteten aus der Ukraine, aber wir dürfen mal nicht vergessen, es gibt auch noch woanders Krisen. Wir haben immer noch Griechenland, wir haben das Mittelmeer. Wir haben auch an der Grenze immer noch Menschen, die nicht durchkommen, weil sie eine andere Hautfarbe haben.
Mhm.
Und da, überall da gibt es auch Initiativen, die sich über sowas freuen würden, die wir schon gar nicht, weil wir sie nicht so weit vorrätig haben in Hamburg, alle versorgen können. Aber es gibt ein paar Organisationen, die bringen auch Dinge an die Grenzen Europas.
Wie schafft ihr das? Ich frage mich das die ganze Zeit. Ihr habt jetzt noch einen neuen Store aufgemacht. Ihr habt Angestellte. Und trotzdem kommt ihr aus so einer Guerilla-DIY-Situation. Und was du halt alles sagst, was ihr alles betreut und wie viele Organisationen von euch abhängig sind, wie schafft ihr das?
Weiß ich nicht. Wir machen einfach. Also manchmal fragen wir uns das auch und das klingt natürlich auch jetzt, das machen wir natürlich nicht alles an einem Tag, ne? Das,
ja,
wir reden jetzt über einen längeren Zeitraum. Aber du brauchst Leute, die dafür brennen, sonst kann man das vergessen. Und wir sind ja nicht, jetzt hätte ich fast gesagt, ne? Hätte ich fast gesagt, ne?
Hast du aber nicht.
Habe ich nicht gesagt,
nein,
ne?
Hast
dass,
du nicht gesagt.
Dass da nur Angestellte sind, die von 9 bis 5 arbeiten und dann den Stift fallen lassen und nur so überlegen, wie können sie am wenigsten arbeiten, sondern dass wir wirklich auch, also dass da ja alle für brennen und alle versuchen, alles zu tun.
Aber hast du nicht gesagt.
Habe ich nicht gesagt,
hast du nicht
ne?
gesagt. Christina Klein, du hattest nur einen Job. Du solltest nicht das erwähnen. Ja, die tun doch auch was Gutes.
Ja, machen die auch. Ja. Ich will nur sagen, also das ist jetzt nur symbolisch für, wenn eine Organisation zu groß wird, dann kippt irgendwann was da drin, dass sich das Verhältnis ändert, worum es geht. Und davor habe ich ein bisschen Sorge und ich hoffe, dass das bei uns nie kippt.
Aber dafür habt ihr euch ja gesettelt wieder. Dafür habt ihr ja überlegt.
Ja.
Was, ne? Das ist ja genau das, was ihr richtig gemacht habt.
Kleines Grounding Retreat. Ja.
So. Das heißt irgendwann, dass du von so einem guten Gedanken in den kapitalistischen Gedanken hineinrutscht oder wie meinst du das?
Ja.
Oder dass es halt eine Firma wird oder dass es...
Ich meine, die Frage ist auch, wann hast du genug Spenden? Oder kannst du mit mehr Spenden immer noch mehr machen? Ja, das ist auch eine Frage. Natürlich willst du immer möglichst viele Spenden, aber an Spenden sind ja auch Dinge gebunden. Wie viel willst du damit noch machen? Wie viele Leute will man noch einstellen? Wie groß will man eigentlich noch werden? Ist das was, wo man hinwachsen will? Also dieses rein kapitalistische, immer höher, weiter, schneller, ist ja nicht der Kern von uns. Wir packen Bestellungen für Leute, die nur ein paar Schuhe brauchen. Das ist für uns genau derselbe Aufwand, wie wenn jemand einen Rollwagen braucht. Also wir machen da keinen Unterschied. Wir wollen ihn auch nicht machen. Und das wollen wir uns halt einfach weiterhin erlauben, dass wir jedem helfen. Und das ist nicht nur um große Mengen geht, so wie du eigentlich denken müsstest, wenn du kapitalistisch oder wirtschaftlich wärst. Ne?
Aber kann man nicht auch diesen hippiesken DIY-Gedanken beibehalten und sich trotzdem vergrößern?
Ja, wenn du weißt, warum. Nur um größer zu werden, weil du mehr Geld haben willst, da verlierst du, glaube ich, irgendwann deine Seele. Wenn du größer werden willst, weil du sagst, du stellst alles auf professionellere Füße und du kannst dann noch mehr helfen, dann kannst du natürlich auch wachsen. Aber dadurch, dass du dir das ja dich nicht vorher fragst, sondern vielleicht das Geld erst kommt oder die Angebote kommen, musst du dann einfach entweder schon wissen, was du willst, oder es in dem Moment entscheiden. Und dafür sind wir einfach auch relativ groß, dass wir manchmal Entscheidungen treffen müssen. Ne? Das ist ein bisschen die Situation am Wachsen, also die wir gerade haben. Die Fragen, die man sich dann ab und zu mal stellt, wenn mal keine Krise ist und nicht die Welt durchdreht. So.
Daniel Hüttmann, dürfte ich Feuer haben von
ja,
Ihnen?
Ja, dürftest du.
Darauf rauche ich jetzt erstmal eine Zigarette. Wie ist denn gerade in der jetzigen Situation die Stimmung bei euch? Ich meine, man hat ja das Gefühl, gerade jeden Tag durchläuft man ein neues, whatever, eine neue Krise oder es, ich habe immer diese Hoffnung, jetzt müsste doch eigentlich etwas passieren oder jetzt müsste doch irgendwas mit den Verhandlungen sein, so dass man sagt, okay, man zieht sich zurück oder man, aber man hat irgendwie das, also ich habe das Gefühl, es stagniert halt in so einer Kriegssituation. Wie ist die Stimmung bei euch im Haus?
Hektisch. Also bei uns ist alles andere als Stagnation. Wir müssen immer aufpassen, was können wir noch machen? Wozu können wir Ja sagen? Wozu müssen wir Nein sagen? Wie kriegen wir das Gleichgewicht mit Lagerflächen und Verschicken und so weiter? Also bei uns ist, wir sind beschäftigt. Wir können uns darüber manchmal gar keine Gedanken machen. Das machst du dann, wenn du so Ruhe hast oder wenn du dich mal wirklich mit einem Ukrainer oder einer Ukrainerin, die vor dir steht, unterhält. Ne? Dann wird dir wieder mal bewusst, ja, warte mal, da stehen wir gerade. Ne? Aber das meine ich eben, wenn du beschäftigt bist und was tun kannst, dann fühlst du dich nicht so hoffnungslos. Deshalb kannst du trotzdem nicht diesen Scheißkrieg lösen. Aber irgendwie, und man muss ja mal sagen, dass auch von der Ukraine ja auch gerade oder von den Gebieten dort, die wollen ja schusssichere Westen, die wollen so Sachen, die können wir ja gar nicht mal eben so besorgen. Ich meine, wir schicken da Decken hin. Ja, also die haben ja nochmal ein ganz anderes Mindset, was sie auch gerne wollen und was ihnen Nachtsichtgeräte und all sowas, ne? Das muss man natürlich irgendwie einkaufen. Das können wir ja auch jetzt nicht mal eben so organisieren und besorgen, ne? Das Problem ist einfach extrem komplex und riesig und vielleicht ist das auch das Gute daran. Ich meine, guck dir Polen an, was sie in der Lage sind zu bewältigen, dass so viele was tun müssen und dass man nie das Gefühl hat, es war nur einer, sondern es gibt einfach auch diese Bewegung von Menschen, die alle was tun wollen, ne?
Ich finde das gerade richtig krass. Ich finde die, guckst du.
Ja.
Ich finde gerade richtig krass, dass zum Beispiel Hauptstadt von Polen, Warschau. Richtig? Richtig, Hauptstadt von Polen.
Ich glaube, Warschau. Du hast recht.
So, ja, Warschau. Warschau. So, dass in Warschau gerade 15% mehr Menschen in der Stadt leben. So, und dass die es trotzdem hinbekommen. Und man selbst so in Deutschland, so als einer der mächtigsten Wirtschaftsländer in Europa, so, oh, es sind 300.000.
Und die deutsche Kartoffel findet es trotzdem scheiße.
Die deutsche Kartoffel findet es trotzdem scheiße.
Was ist mit uns?
Und dann auch noch, wenn sie dann halt nicht die richtige Hautfarbe haben, muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Ich meine, gut, sie kommen ja schon fast gar nicht über die Grenze, ne? Aber wenn sie über die Grenze kommen, dann stehen die hier und werden auch noch irgendwie dumm angemacht, weil sie halt nicht die richtige Hautfarbe haben. Ja. Und da muss man sich vielleicht mal Gedanken drüber machen.
Richtig, das sind ja jetzt richtige Flüchtlinge.
So, das sind ja richtige Flüchtlinge.
Und das jetzt. Geld bitte nur an die Ukraine, jetzt nicht irgendwo anders hingeben, so. Ne?
Und das darum auch, ich glaube, das, was du vorhin erzählt hast, dass die Leute sich bei euch aussuchen dürfen, was die halt anziehen wollen. Ich glaube, wenn das publik wäre, weißt du, also wenn die Bild-Zeitung jetzt zum Beispiel titeln würde, Hanseatic Help, hier dürfen die Flüchtlinge sich aussuchen, was sie anziehen wollen. Alter, die deutsche Kartoffel, dem würde der Kopf platzen. Ich schwöre dir das. Das wäre der größte Aufschrei, dass sich jetzt auch noch Flüchtlinge selber aussuchen dürfen, was sie anziehen. Die sollen doch bitte gefälligst das nehmen, was wir ihnen geben. So.
Und dann dankbar sein.
Und dann aber richtig dankbar sein. Ja. Mit auf den Boden fallen, weinen und beten. So. Ja. Alter, da würde der Kopf platzen bei einigen Leuten.
Wir haben da 5 Säcke hingestellt, such dir was aus.
Genau, so, das ist alles angekotzt und angepisst, so, aber das ist das, was du jetzt kriegst, so, halt die Fresse jetzt. Wie aussuchen, wo sind wir denn hier?
Aber habt ihr das eigentlich, habt ihr mit Hate Speech zu tun?
Ja, aber wirklich, da haben andere Organisationen viel, viel mehr mit zu tun, weil sie viel mehr polarisieren als wir. Wir haben immer in Zeiten, also damals, als wir uns um Geflüchtete gekümmert haben, dann hatten wir ein Obdachlosenprojekt, dann sagen Leute, endlich kümmert ihr euch mal um Obdachlose, da spende ich dann auch mal wieder. Dass da auch Geflüchtete in den Obdachlosenprojekt waren, das haben wir dann, also, naja, egal.
Egal,
also, da wir nicht erzählt, aber das sind natürlich jetzt eher nur so Meinungen, das ist ja noch keine, also es ist natürlich, findet man schon unmöglich, aber es ist ja noch keine Hate Speech, die du jetzt meinst. Wir haben Angriffe mal erlebt, als wir auch wirklich einen Fehler gemacht haben in der Kommunikation. Also wir hatten mal einen Black Lives Matters wir haben das umformuliert und das ist einfach nicht gut angekommen. Das war auch noch vor der Black Lives Matters Bewegung und das haben wir auch sofort wieder geändert. Das war aber auch keine Hate Speech, das war einfach wirklich auch organisiert, dass man uns gesagt hat, das geht nicht. Dann hatten wir mal bei Greta, als Greta in Hamburg war, da wurden wir ein bisschen angegriffen von außen auf unserer Facebook-Seite. Und sonst weiß ich es, glaube ich, gar nicht so. Wir sind nicht so edgy wie Sea-Watch oder so, ja, die das auch, das ist ja deren Geschäftsmodell, dass sie so sind. So sind wir ja nicht. Wir sind ja da immer noch die Netten.
Ja.
Was soll man denn jetzt gegen uns haben gerade? Also
das ist so wie mit Alpakas gegen Nazis, weißt du? Das sind halt die Netten. Ah. Ne? Das sind halt die Netten, die greift man halt nicht an. So, ja, ihr seid gegen Nazis, aber ihr seid echt süß. So, und das Gleiche ist bei euch halt. Ihr seid echt süß. So.
Das
ist gut an sich. Also, ne, das ist ja...
Es ist auch eine gemeinsame Entscheidung. Also, wir haben Leute, die würden das natürlich gerne und andere, die würden das nicht. Mhm. Und wir sind einfach ein großer Haufen, die sich einigen müssen immer. Und das war eine Einigung, dass wir schon eine politische Meinung haben, die wir auch vertreten, aber wir sind ja kein politischer Verein. Ja. So. Am Ende wollen wir genau diese Diskussion eigentlich nicht. Und wir finden eigentlich die Nachhaltigkeitsdiskussion, da könnten wir mal vielleicht ein bisschen politischer werden, viel spannender. Ne? Mm. Wieso müssen wir eigentlich das Problem der Konsumgesellschaft gerade lösen? Und sehr gut, ja. wieso müssen eigentlich Konzerne, die uns dann helfen und unterstützen, und müssen wir eigentlich jede Spende annehmen und wollen wir die annehmen? Das ist eigentlich noch eher so thematisch für uns die passendere Frage. Wo können wir auch mal sagen, jetzt reicht's auch mal? Und wo können wir sagen, ihr produziert alle zu viel und zu billig, ändert das mal, weil wir haben das Problem in unserem Müllcontainer am Ende. Ne? Ja.
Achso, du meinst von Wegwerfklamotten, von dieser Fast Fashion, die ihr dann zum Schluss abbekommt.
Genau.
Und was mal ein T-Shirt gewesen ist, ist jetzt eher ein Putzlappen.
Genau. Also dass dieses Greenwashing, wir wollen kein Greenwashing für Textilunternehmen sein, weil wir merken, dass wir das Problem, was die produzieren, am Ende haben, was sie natürlich auch der Gesellschaft verkaufen, dass alle immer mehr Klamotten brauchen und alle immer noch was Neues und alle nochmal einen neuen Trend. Das ist ja auch alles Mode und Marketing über Jahre gewesen. Aber da leiden wir drunter und wir sehen, dass das auch so nicht weitergeht. Klamotten sind Sondermüll. Die müssen anders entsorgt werden. Das kostet unsere Spendengelder, wenn wir die entsorgen.
Wie viel Tonnen müsst ihr eigentlich jährlich entsorgen von dem, was ihr gespendet bekommt?
Also ich weiß nur, was wir einmal ausgerechnet haben, sind, dass wir 2,5 Elbphilharmonien voll an Spenden kriegen im Jahr.
Nein.
Mhm.
Den Hauptraum.
Mhm. Oder waren es 1,5? Ich glaube 2,5. Aber wie viel davon Müll ist? Wir haben manchmal 30%, glaube ich, so ungefähr Müll gehabt schon, ja.
Oh, krass. Und was macht ihr damit? Die kommen dann auf den Sondermüll, oder?
Wir versuchen, da gibt es ja eine ganze Initiative bei uns, die sich damit beschäftigt, dass das nicht alles weggeschmissen wird. Wir haben Materialpool, wo sich so Leute, die nähen und so Dinge raussuchen können. Es gibt Bridge and Tunnel, ist ja auch eine ganz tolle Initiative, die so aus alten Jeans Klamotten und Rucksäcke und so weiter nähen. Aber ganz ehrlich, gibt's noch viel zu wenig sowas. Also wir würden gerne noch mehr loswerden und den Rest schmeißen wir weg mit einem tränenden Auge und ärgern uns.
Ja, das glaube ich.
Aber ich weiß nicht, wie viel. Das wüsste jetzt Manu. Hallo Manu, nächstes Mal kommst du hierher.
Ja? Christina Klein, du hattest so eine Aufgabe. Nein, war auch eine gemeine Frage, aber es hat mich halt so interessiert, weil man ja selber halt auch, oder auch in der Zeit, in der ich jetzt bei dieser Ukraine-Geschichte gewesen bin, hat man auch schon gemerkt, oh, das ist jetzt halt auch so ein bisschen den Dachboden leergeräumt, dann ist es wenigstens weg. So, das ist ja nicht der Sinn der Sache, seinen Dachboden leer zu räumen und dann zu hoffen, dass das irgendjemand anderes wegmacht.
Und ich glaube, dass das Leute manchmal gar nicht, das ist ja gar keine böse Absicht, dass sie halt einfach ein Bewusstsein darüber haben, was wirklich hilft. Das gibt ja richtig, also das ist ein Prozess zu verstehen, was man wirklich, wie man besser helfen kann. Ne? Und vielleicht muss man das auch gar nicht so verurteilen, Leute fangen irgendwo an und dann helfen sie vielleicht bei uns und dann müssen sie selber mal so Zeug wegschmeißen und dann denken sie, okay, das bringe ich jetzt nächstes Mal vielleicht nicht vorbei. Also ist auch immer ganz gut, um ein bisschen mehr das zu lernen, was wirklich gebraucht wird. Wenn man die Schuhe mal selber anguckt und denkt, würde ich die jemandem geben mit so einer abgelaufenen Sohle und einem Stein da drinne und ist die Sohle schon ab? Das kann ich doch eigentlich, ich würde die doch auch nicht mehr anziehen wollen. Ich gebe sie jetzt ab und denke, jemand anders kann sie gebrauchen. Ne?
Das ist vielleicht auch ein bisschen generationsbedingt. Ich habe definitiv früher immer die alten Klamotten meines Bruders anziehen müssen, auch wenn sie vielleicht nicht so richtig...
Ich auch, meine Schwester.
Ich nicht.
Glückwunsch.
Die Klamotten
wir freuen uns für dich.
Meine Schwester muss ich nicht anziehen und sie auch nicht meine. Also von daher.
Ja, wieso, der ist noch gut. Aber die kommen ja auch noch aus einer ganz anderen Generation. Meine Mutter ist halt teilweise, glaube ich, noch mit der Fuhrkutsche zur Schule gefahren. Und da hat man sich halt die Sachen halt irgendwie... Da wurden die halt aufgespart. Da hat man die Schuhe weitergegeben an den Jüngsten vom Ältesten und die Hose halt auch. Und dann war das halt so. Was ja im Prinzip dann ja auch nicht so schlimm ist eigentlich. Aber ich fand es als Kind irgendwie total blöd.
Apropos ganz andere Generation. Da würde ich mir jetzt gerne eure beiden Meinungen dazu zu hören.
Ja.
Weil ich habe dazu keine Meinung. Also ich habe da schon so eine Meinung, aber das sage ich lieber nicht. Was habt ihr denn davon gehalten, dass Fridays for Future dieses Mädel ausgeladen haben, das Dreadlocks hatte?
Wie bitte?
Habt ihr das? Ich wollte den Artikel noch zu Ende lesen. Ich habe zumindest die Überschrift gelesen und dann habe ich gedacht,
was hast du mitbekommen in den letzten Wochen?
Wollte ich lesen und ich weiß es nicht genau, warum sie ausgeladen
haben. Sie haben sie ausgeladen, weil sie Dreadlocks hatte. Es war eine Musikerin, eine Künstlerin, die dort auftreten sollte. Und sie haben sie ausgeladen, weil sie Dreadlocks hatte, weil sie sich, wie haben die es genannt? Weil Dreadlocks halt nicht, sagen wir es einfach so, weil Dreadlocks anscheinend nicht zu Weißen gehören. So, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Und sie hätte auftreten können, wenn sie sich vor dem Auftritt ihre Dreadlocks hätte abschneiden lassen. Dann hätte sie auftreten dürfen.
Da gibt es auch einen ganz bestimmten Namen für.
Gibt es, den habe ich aber leider nicht im Kopf.
Den habe ich auch nicht. Oh,
den habe ich nicht im Kopf.
Die sind so unaufgeklärt. Wenn man sich etwas aneignet, was eigentlich nicht zu seinem
Assimilation oder
zu seinem Kulturkreis gehört.
Was zu seinem Kulturkreis gehört.
Sagen wir es mal so.
Also wenn Menschen mit weißer Hautfarbe denken, sie dürften Cornrows tragen, was aber in einer anderen Kultur etwas Spezielles ist, etwas Religiöses oder einfach Teil der Kultur ist. Genau. Was ich davon halte, finde ich, ist eine schwierige Zeit. Werde ich vor 3 oder 4 Jahren, hätte ich bestimmt noch gesagt, so, ja klar, hättest du doch einladen können, ist doch überhaupt gar kein Problem.
Jetzt ist auch jetzt kein Problem. Ach komm, was macht der Sänger von Clawfinger jetzt?
Der
darf auch nirgendwo mal auftreten oder was?
Der macht jetzt sich halt ein Iro, keine Ahnung.
Ja, aber mal ganz ehrlich, wie viele Hippies und Punker und was auch immer haben Dreadlocks? Linke Leute, mal ganz ehrlich, so.
Das stimmt schon.
Also
ich will das aber nicht in eine Ebene schieben. Aber es ist so ein bisschen wie mit dem. Ich gehe jetzt weiß ich nicht. Ist 80er Jahre. Ich gehe jetzt als.
Oh, willst du es gerade mit Blackfacing vergleichen?
Nee, es ist aber sowas ein bisschen nicht Blackfacing, aber halt auch. Ne, warum geht denn man nicht mehr als
Indianer?
Sagt man nicht mehr, weil man sagt jetzt
Ureinwohner.
Richtig.
Amerikas.
Ureinwohner Amerikas, so. Richtig. Also es ist ja so gesehen ein Prozess und wenn man diesen Prozess nicht anstößt, dann bleibt ja alles so beim Gleichen. Also ich kann da jetzt gerade zu nichts sagen. Ich enthalte mich meiner Meinung.
Also ich finde das ziemlich hart, weil sie halt auch schon echt hart ausgegrenzt wird und nicht auftreten darf, weil sie Dreadlocks trägt. Also sorry bitte.
So. Also meine Ansicht dazu ist, dass ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo man auch sich manchmal Empörung sucht, um empört zu sein. Und mich würde die komplette Story mal interessieren. Was wollte die denn da singen und womit wollte die denn auftreten? Ist das jetzt so wichtig, aus dieser einen Sache so ein Ding zu machen, dass man das andere als so unwichtig empfand, was sie sonst sagen wollte oder singen wollte? Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, dass uns Ausgrenzung im Moment nicht weiterbringt als Gesellschaft. Ich glaube, wir müssen mehr gucken, was wir gemeinsam haben. Und natürlich kann man über die Unterschiede sprechen. Das Thema ist sicherlich interessant. Habe ich auch schon wieder gar nicht so lange in meinem Leben drüber nachgedacht. Aber diese ganze Spaltung und diese Trennung, glaube ich, ist nicht so hilfreich.
Vor allem, es war für Fridays for Future nicht hilfreich, weil man muss ganz, ganz klar sagen, dass Fridays for Future ein Riesenproblem hat, dass alle über Mitte 40
anfangen. Also unser Alter ausgegrenzt werden.
Nee, nicht verstehen, was die dort machen. So, also die verstehen das nicht. Die verstehen, dass die auf die Straße gehen, regen sich aber darüber auf, dass es halt freitags ist und die nicht zur Schule gehen. Die lernen ja nichts mehr und lassen ihre Pappschilder und so überall liegen und überall liegt Müll. Das ist ja das, was die Leute gerade so ein bisschen aufregt. Und jetzt kam das noch hinzu, so, und darüber haben sich dann natürlich alle über 40 halt auch aufgeregt, weil sie das nicht verstehen konnten. So, also damit hat sich Fridays for Future definitiv keinen Gefallen getan.
Vielleicht wäre eine Diskussion besser gewesen, das nochmal zu thematisieren.
Glaube ich auch. Also ich glaube, dieses Ausladen war völlig falsch, weil das halt auch wirklich überall aufgenommen wurde. Also ob das jetzt der Stern, der Spiegel, RTL, ProSieben, vollkommen wurscht. Das wurde so krass hochgebauscht und aufgebläht. So, das war echt krass. Das war richtig heftig. So, und damit haben sie sich absolut keinen Gefallen getan.
Wissen wir eigentlich, was Hauke unter der Mütze hat?
Keine Haare.
Wie der Comedian, dessen Namen ich vergessen habe.
Thorsten Sträter. Ja, ich bin dann...
genau so redet er. Das ist so geil. Das ist...
Das ist eine innerliche Einstellung, die man haben muss.
Du hast nur den Humor nicht. Das ist das Einzige. Du redest, aber du hast den Humor leider nicht.
Ja, aber der arbeitet ja an seiner Karriere, Der arbeitet ja an seinem Bühnenprogramm. Der setzt sich dahin, schreibt, hat ein Publikum, das lacht dann oder mal auch nicht. Und dann kann er damit arbeiten. Die große Frage ist jetzt, das habe ich den, meine, Freundin auch gefragt, die mich als Thorsten Sträter bezeichnet hat. Wenn ich jetzt in eine Situation komme, dass Thorsten Sträter und ich zusammen beide auf irgendeiner Gala sind, bei Hanseatic Help, kann ja nicht sein.
Das wäre schön.
Eine Hanseatic Help Gala, das wäre wirklich schön.
Das wäre sehr schön.
Oh, das wäre super.
Da können wir ja gleich nochmal drüber reden.
Das
wenn ich jetzt
wir.
Bei der Hanseatic Help Gala wäre, weil Hanseatic Help hat einen Preis bekommen. Was bekommt man also als Organisation für einen Preis von Deutschland? Bundesverdienstkreuz. Nein.
Zum Beispiel.
Oder Bambi. Kriegt man Bambi als Organisation?
Weiß ich nicht.
Oder ein Grimme?
Gibt es den Bambi noch?
Ja, ja, Bambi gibt es auf jeden Fall noch.
Wir sagen einfach mal den Bambi, bevor wir jetzt hier weiter noch 20 Sachen aufzählen.
Bambi ist bei Hanseatic Help. So. Und Thorsten Sträter wäre da. Und dann gehe ich zu Thorsten Sträter hin und frage ihn, ob ich sein Handy bekommen kann, um zu gucken, ob die Gesichtserkennung mich annimmt.
Ja.
Das wäre dann der große Plan. Und wenn die sie mich annimmt, dann nehme ich das auch für mich als Kompliment und sage, okay, gut, dann sehe ich halt aus wie Thorsten Sträter. Früher hat man mir gesagt, ich sehe ein bisschen aus wie Sascha.
Nein.
Nein.
Doch, früher. Also als in der Zeit, als ich noch ein bisschen mehr aussah wie meine Mutter.
Ah, okay.
In meinen 40ern, je näher ich der 50 komme, da sage ich jetzt mal so, sehe ich mehr aus wie mein Vater. Und deshalb ist es von Sascha zu Thorsten Sträter gekommen.
Du, das ist eine total realistische Vorstellung. Es wird wahrscheinlich passieren.
Ich denke auch.
Dann können wir ja uns dann nochmal treffen und darüber sprechen, wie das war mit der Gesichtserkennung. Ja. Freue mich schon.
Ich mich auch.
Ihr braucht eine Gala. Ja. Ihr braucht, eine Gala hört sich dann
also,
aber...
Also genug Glitzerkleider haben wir. Ist kein Problem. Auch für euch.
Ja, geil. Ja? Ich würde eins anziehen.
Für alle.
Ja, aber ist das doch so, manchmal, wenn ihr da oben sitzt und Feierabend habt, dann gibt's doch schon mal die Situation, dass da so bestimmt Sachen abgegeben werden, wo ihr sagt, da schlüpfen wir jetzt mal rein, weil es halt
natürlich
so lustig ist.
Also es gibt ja auch, was ich ja immer so geil finde, also ich finde es wirklich ganz strange, dass man Fellmäntel spendet. Das passiert ja auch manchmal, wo ich so denke, was denken Leute, die Fellmäntel spenden? Aber das machen Leute, ne? Und die sind natürlich immer der Hit für jede Motto-Party.
Ja, klar.
Wenn du dann mit sowas da auftauchst. Ich habe mal so einen Fuchs mitgenommen für eine Motto-Party. Der konnte sich so selber in den Schwanz beißen.
Ah, dass er fest ist, ne?
Ja, das ist, was man so in den 70ern, 80ern getragen hat. Was willst du denn mit dem Fuchs? Das ist ja einfach... Also,
Der musste weg.
Genau, um das zu beantworten, was wir natürlich nicht gebrauchen können, das ist, also kuriose Spendenboxen haben wir. Wir hatten mal ganz am Anfang eine Box, die hieß Too Sexy. Und da, die war voll. Wir hatten einige Paletten Too Sexy.
Sind das Sachen, die du hier sagen darfst?
Na klar, die haben wir ja dann im Hanseatic Heel Store, der war ja im Karo-Viertel, mal eine Zeit lang verkauft, so High Heels und sowas. Ja, aber das war unser erstes, das war eine andere Geschichte, das war dann nachher auch, das hat uns noch lange verfolgt, dass wir das gemacht haben, aber das war mal so eine Idee, wie wir das Zeug wieder loswerden. Das, im Moment nehmen wir solche Spenden ja gar nicht mehr an, aber früher konnten wir nicht Nein sagen.
Was war denn das Skurrilste, was ihr mal gespendet bekommen habt?
Also wir haben jetzt am Samstag, und ich weiß gar nicht, was das Skurrilste immer war, aber Samstag haben wir gespendet bekommen, Schnorchelausrüstung.
Ja, das braucht jeder, und der gerade flüchtet.
Ein LED-Licht für den Whirlpool. Die haben sich da wahrscheinlich was bei gedacht.
Nee, leider nicht. Muss ich einfach sagen, nein.
Aber sonst gibt's wirklich viele skurrile Taucheranzüge, Hochzeitskleider, Lederhosen. Wir haben also wirklich Leute, und zwischen denen, ich will das ja nicht nur so aufbauschen, gibt ja auch viele, die wirklich viel anständiges Zeug spenden, aber manchmal kommen da so Sachen mal raus, wo wir so denken, what's that? Klobrillenhalter. So pelzige Klobrillen-Dings, die du so aufs Kopf.
Ich will halt nur diesen Blick dieses Menschen sehen, der oben in seinen Dachboden geht und dann so einen Fuchs sieht und denkt so, ja, das spende ich. Da freut sich dann jemand drüber. Und ab mit so einem, ein Whirlpool-Licht. Schatz, brauchen wir das Whirlpool-Licht noch? Eigentlich schon, aber...
Für die Flüchtlinge kannst du das gerne geben.
Was bitte? Wie ist denn das bei euch? Sagen wir so, ich bin junger Mensch und ich habe nichts zu tun. Kann man zu euch rübergehen und sagen so, ey Leute, ich habe jetzt hier jeden Samstag frei und kann ich bei euch mithelfen?
Jawohl, das kann man. Wir haben eine Helferampel. Dieser Podcast ist ja zeitlich notiert. Kann sein, dass wir diese Idee irgendwann mal ändern. Aber wir haben eine Helferampel im Moment auf der Webseite. Wenn es rot ist, dann haben wir genug Helfer. Wenn es grün ist, dann könnt ihr gerne vorbeikommen.
Ja, guck mal.
Und wir haben immer noch sehr viele Helfer. Es wird aber weniger, kann man sagen. Aber wenn ihr früh um 10 da seid, kann ich euch schon fast versichern, dass ihr einen Job kriegt. Und dann kann man bei uns Sachen sortieren, die dann entweder direkt in dem Store nebenan wieder verteilt werden oder auf irgendeiner Palette in einen LKW Richtung Ukraine gehen. Im besten Fall im Moment.
Kann man auch bei euch Praktikas machen?
Malte, es tut mir leid, wenn ich jetzt was Falsches sage.
Sina Klein hatte nur einen Job. Weiß.
Also wir bilden nicht aus, aber wir haben so Bundesfreiwilligendienste. Ah ja, dafür kann ich Werbung machen. Und zwar haben wir eine neue Staffel, sagt man nicht, ne? Also so ein wir stellen wieder neue Bundesfreiwilligendienste ein, Dienstlerinnen. Kann man sich für bewerben, ist ein Jahr bei Hanseatic Help, da erlebt man jede Menge, das bringt auch ganz viel Spaß. Und die jetzt fertig sind, sozusagen bald fertig sind, leider, wechseln sich dann ab gegen die neuen. Also das kann man bei uns machen. Man kann bei uns auch grundsätzlich Praktikas machen. Ich kann mir nur vorstellen, dass im Moment unsere freiwillige Auftragte, Hauptamtliche gerade ein bisschen, also die kriegen sehr viele E-Mails und jeder will was bei uns machen und die versuchen natürlich mit allen Händen und Füßen das zu beantworten. Aber ich vermute mal, gebt uns noch 2 Monate, dann ist es wahrscheinlich schon wieder eine andere Situation und dann haben wir für sowas auch wieder mehr Zeit. Wir müssen ja auch alle und wollen ja auch alle betreuen, die bei uns sind. Aber es gibt einfach so viele Firmenanfragen, die dann für einen Tag helfen wollen. Und das ist super. Das ist alles toll. Bloß, wenn du so viele Anfragen bekommst, dass du bis 2024 ausgebucht bist, dann musst du irgendwann Nein sagen. Das fällt uns halt auch schwer und tut uns leid. Aber Zeiten ändern sich ganz schnell. Wind dreht sich, Aktionismus dreht sich. Und dann können wir das auch alles wieder machen. Aktuell arbeiten wir sehr mit der Helferampel. Also da könnt ihr euch gut dran orientieren.
Darf ich kurz mal fragen, was du in deinem richtigen Job machst?
In meinem richtigen Job?
Ja, du hast doch nebenbei noch einen Job, oder?
Ja, nebenbei, ja. Ich hab noch einen richtigen Job, ja.
darf ich das fragen?
Ja, das darfst du fragen. Ich arbeite im Online-Marketing.
Ah, okay.
Wir haben uns noch nie drüber unterhalten.
Nee. Nee, ich dachte halt einfach, du bist halt so bei Hanseatic Help und nebenbei.
Ja, bin ich eigentlich auch. Ja.
So verkaufst ein paar Bücher online.
Nee, ich habe eigentlich auch noch ich bin auch noch angestellt.
Wie schaffst du das eigentlich?
Naja, also, weiß ich nicht. Es geht halt irgendwie.
Machen.
Also Dinge, die euch Spaß bringen, die macht ihr doch auch. Also da überlegt ihr doch nicht. Also man muss sich ein Ehrenamt suchen, was man nicht aus moralischen Gründen nur macht, sondern weil man irgendwie fühlt, da habe ich Lust zu. Und ich mache auch bei Hanseatic Help die Dinge, die ich wirklich machen will. Also wenn ich das Gefühl habe, das lähmt mich und das ist mir jetzt, da bin ich jetzt gerade nicht die Richtige für, dann übernehme ich auch ein anderes Projekt. Können wir natürlich nicht alle machen, aber und wir haben ja auch so wahnsinnig engagierte Teams, die sich so wir glauben ja, jeder bei uns glaubt ja, hat diesen Laden erfunden, ne? Also es ist so viel Herzblut dabei und so viel Engagement und viele verdienen einfach gar keinen Euro, weil es auch gar nicht darum geht. Das ist nie eine Frage. Und das wünsche ich eigentlich jedem mal, dass man das mal so erfährt, wie das so ist, wenn du das Gefühl hast, gibt's was Wichtigeres als Geld gerade noch. Nämlich irgendwie das Gefühl, was verändert zu haben.
Letzte Frage von mir. Es ist 2 Jahre später, also 2024. Es ist der Podcast Folge 205. Wo steht ihr da? Wo sind eure Ziele? Was wünscht ihr für euch?
Also wir hatten gerade eine Gala und haben den Bambi gewonnen. Und wir
Bundesverdienstkreuz
haben
auch noch angesteckt bekommen.
Das mit dieser Gesichtserkennung haben wir auch rausgekriegt.
Hat funktioniert.
Ich bin Thorsten Sträter.
Also ich glaube, wir fänden es gut, wenn wir in Hamburg, ohne dass wir jetzt nicht in der Krise auch helfen können, aber mehr Menschen erreichen, die für uns unsichtbar sind, aber Hilfe benötigen. Ich will sie nicht bedürftig nennen, weil das klingt so scheiße, aber es gibt Menschen, die haben eine kleine Rente, es gibt Leute, die leben von Hartz IV und die würden sich auch freuen über ein neues Paar Schuhe. Es wäre toll, wenn wir Stores hätten, vielleicht auch nicht nur alleine, sondern mit anderen Partnern zusammen, wo die Menschen dorthin kommen können und sich Dinge aussuchen, die hier ganz vor Ort zwischen uns leben und die alle vielleicht ein bisschen davon profitieren könnten, dass es nicht immer nur dieses Extrem ist von, die haben gar nichts oder die sind ganz weit weg im Nordirak oder so, sondern dass wir auch hier lokal mehr diese Leute erreichen können, die denen wir helfen könnten, auch auf einer würdevollen Ebene, weil die gehen auch nicht in eine Kleiderkammer vielleicht oder haben da keinen Bock drauf, aber würden sich auch freuen über Dinge, weil Spenden haben wir und Hamburger wollen spenden. Du musst nur diese Spenden dahin bringen, also das zu matchen ist halt immer das Thema.
Ja, wo sie gebraucht werden.
Ja.
Ja, und ich finde so, ich sag mal, Hartz-IV-Empfänger oder Rentnerinnen, mega Idee, auf jeden Fall das zu machen. Oder auch Studenten, mal ganz ehrlich.
Ja.
So, die jetzt nicht die Arsch viel Kohle haben und gerne mal ein paar Schuhe haben möchten oder eine Jacke. Finde ich voll gut.
So, da sind ja auch jetzt auch mal wieder 70 Minuten einfach um.
Ist ja verrückt.
Gibt es eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe? Oder
ja,
aber
vor einer hatte ich schon Angst.
Welche?
Eine Frage, die ihr mir beim ersten Mal gestellt habt. Und das, ihr kommt ja hier aus so einer Veranstaltungsbranche und ihr redet die ganze Zeit über so Künstler und so. Ja. Und ihr habt mir die Frage gestellt, so, welchen Song würdest du denn gerne noch auf die Playlist packen?
Der kommt jetzt aber leider auch.
Und so jemand wie ich kriegt da erst echt kleines Blackout, ne? Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll, weil ich habe nicht mal eben so ein, jetzt bin ich vorbereitet und ich habe einen. Ha! Frag mich!
Hey, hast du vielleicht einen Song für unsere Astra Colada Nacht Asyl Playlist, die man bei Spotify hören kann? Wenn ihr wollt, könnt ihr uns folgen auf Spotify, also der Playlist oder auch dem Podcast. Könnt ihr uns 5 Sterne geben? Freuen wir uns drüber. Hast du einen Song für diese Playlist?
Ja, wo du mich gerade fragst, da hätte ich einen. Und zwar würde ich den Song Milliarden von Udwill raufpacken, der aber nicht mal bei Spotify ist, glaube ich.
Ach so, Milliarden von Udwill. Das darfst du nicht so sagen, falls Matze Rossi diesen Podcast hört. Den haben wir von Matze Rossi, den haben wir gecovert. Das ist ein Cover von Matze.
Ja, ich weiß.
Cover
war das
von
nicht Matze. Okay? Habt ihr nicht vorher gefragt?
Doch, haben wir vorher. Nee, gefragt haben wir vorher nicht. Wir haben ihn einfach vor vollendete Tatsachen gestellt, aber wir haben den nicht auf Spotify rauf.
Seht zu, wie ihr den in die Liste kriegt. Mir scheißegal, habe ich mir gewünscht jetzt.
Gut, packe ich von Matze Rossi erstmal rauf. Aber da gibt's noch was. Gut, dann wünsche ich... Meine Stimme hier ist... Entschuldigung, mach mal vorher ran.
Ich wünsche mir von Materia Scheiß Ossis, von Muff Potter die neue Single Ich will nicht mehr mein Sklave sein, die tatsächlich ein neues Album rausbringen und auf Tour gehen, das wird so krass. Und von den Foo Fighters Everlong.
Oh ja, das ist schön.
Ich muss kurz was sagen. Als ich diese Materia Toten Hosen Split Single gehört habe, habe ich zuerst die Materia Single gehört und habe gedacht nur so, ja, ist... Würde ich jetzt auch als 40 Jahre alter Typ halt sagen, ist ein bisschen cringe. Aber als ich dann das Tote-Hosen-Ding gehört habe, habe ich gedacht so.
Oh ja, dürfen wir, genau, können wir darüber mal reden. Also Materia und die Toten Hosen haben jeweils einen Song gemacht. Der eine heißt Scheiß Ossis, der andere heißt Scheiß Wessis. Scheiß Wessis singen die Toten Hosen, Scheiß Ossis singen Materia. Der Materia-Song finde ich tatsächlich sehr gut. Ich finde ihn wirklich extrem gut. Der Toten-Hosen-Song ist das schlimmste, musikalischste Drecksmüllzeug, was ich seit Jahren gehört habe. Das ist schlimmer als 10 kleine Jägermeister, schlimmer als an Tagen wie diesen. Das ist, also ich kann gar nicht sagen, wie schlimm dieser Song ist. Wirklich nicht. Das ist so eine unterirdische Kackscheiße.
Ganz einen roten Kopf jetzt.
Schlimmer als Wannsee. Dann wünsche ich mir noch...
Oh, der hab ich vergessen, Wannsee. Kam der nicht von den Ärzten?
Nee. Ja. Dann wünsche ich mir auch einen Foo Fighters Song, und zwar The Best. Und aber in der Akustikversion.
Schön.
Der ist wundervoll. Und gerade eben habe ich noch irgendwas gehabt, als du es gesagt hast. Ach ja, dann wünsche ich mir einfach, weil Bosse ja auch immer jedes Jahr irgendetwas mit euch zu tun hat, wünsche ich mir von Bosse nochmal Paradies.
Ja, das ist schön.
Dann
machen wir nochmal ganz kurz Werbung.
Für?
Am 9. April, Hase, sind wir beide doch wieder in der Astra-Stube und legen hart mit Astra Cola das Tanzcafé auf.
Wir haben die Tanzcafé-Veranstaltung.
Am 9.4. Vorher gibt's ein großartiges Punkrock-Konzert von zwei amerikanischen Bands, Decent Criminal und Name vergessen von der zweiten. Das wird aber großartig, das Ganze machen die wunderbaren Boost Cruise-Jungs. Mhm. Und die Aftershow-Party machen wir. Das wird geil.
Richtig.
Ab
also
23.30.
Punk, Indie und Justin Bieber.
Oasis.
Oh, wir haben unsere Plattenkiste dabei. Daniel, ich mit Spotify auf. Ich natürlich auch.
Dumme Platte, ich mit Laptop.
Dumme Platte, ich mit Laptop. Ey, danke fürs Hören.
Danke.
Danke fürs Vorbeikommen.
Danke.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Das wird super. Tschüss.
Tschüss.